Annika hat den typischen Moderatorenfehler gemacht. Sie hat die Frage geändert. Sie ist, als sie zu mir rübergekommen ist, gefragt, warum bist du in dieser Gemeinde? Und als sie dann von mir weggegangen ist, habe ich gesagt, wie wäre denn die Antwort gewesen, warum ich in diesem Gottesdienst bin? Jetzt kann ich eine warme Antwort geben. Ja? Im Moment ist gerade der Abschluss so einer Mitarbeiterkonferenz des Mühlheimer Verbandes und die sitzen jetzt eigentlich alle meine Kollegen, fast alle meine Kollegen sitzen jetzt Sonntag irgendwo in Süddeutschland in ganz schnuckeligen Gemeinden, 28 Grad, da drüben ist schon der volle Sommer ausgebrochen und ich dachte mir, nee, ich möchte am Sonntagmorgen lieber in einer tollen Gemeinde sein. Und deswegen bin ich hier, ganz ehrlich, deswegen bin ich hier. Ich musste mehreren Leuten erklären, dass ich gestern fahre und die haben mich alle ganz fassungslos angeguckt, dass ich heute hier sein will. Ja, so ist das. Ich will hier sein. Ich bin hier, weil ich hier sein will. Okay, gut, also genug Honig. 1. Korinther, der Brief, der im Moment gerade so in der Bibellese drin ist, Annika hat das ja kurz erzählt, ist ein Brief, der tief blicken lässt. Also ich hoffe, dass nicht irgendwann irgendwer einen Brief schreibt, inhaltlich ähnlich wie der, über unsere Gemeinde. Ja? Also in Korinth geht es drunter und drüber. Also die Art, wie die miteinander umgehen. Ne? Also einmal ist es zum Beispiel so, dass dort mehrere Parteiungen gibt. Also Parteiungen, das müsst ihr euch vorstellen, wie HSV und Pauli-Fans. Aber dass während des Gottesdienstes zwischendurch die eine Gruppe auf die Stühle steigt und HSV ruft. Ja? Nur das eben geistlich. Also irgendwie, es ging um verschiedene geistliche Strömungen. Die einen predigen mehr so, die anderen predigen mehr so. Jeder hat so seine Schwerpunkte. Wer das ignoriert, der. Jeder hat seine Beschränkung, ich habe meine Beschränkung. Jeder, der irgendwie was lehrt und leitet, hat irgendwie so seine Einseitigkeiten. Und man kann ja diese Einseitigkeiten auch irgendwann zu Vereinen verfestigen, ne? Und irgendwie so. Und das haben die irgendwie gemacht. Das ist aber eher noch der harmlose Teil. Ja? Also, wir könnten jetzt anfangen über den Umgang mit Geld, über den Umgang mit Sex, über den Umgang mit Beziehungen. Ne? Also den Korinthern schreibt Paulus zum Beispiel, den Männern sage ich, geht lieber nicht zu den Prostituierten. Und ich denke so, okay, das würde ich vielleicht ein bisschen anders formulieren. Ja? Also das würde ich deutlich anders formulieren. Ne? So, aber offensichtlich ist das die real existierende Gemeinde, um die es jetzt hier an dieser Stelle geht. Und es ist gut, dass Paulus an eine real existierende Gemeinde schreibt, da reinredet mit allem, was so dazugehört und sagt, kümmert euch hier rum und darum und wie ist das und irgendwie sowas ne, und all das so. Und jetzt, also jetzt habt ihr verstanden, ne, Korinth, schwierige Gemeinde, dagegen sind wir ein Traum von Gemeinde. Ja? Paulus würde wahrscheinlich, da würden wir jetzt so Tränenflecken auf dem Brief finden, wie begeistert der ist, dass wir so nett sind, so anständig, so irgendwie so. Ne? Also. Aber an die Korinther schreibt er, und ich lese jetzt erstmal die ersten drei Verse, die sind nicht auf dem Beamer drauf, mir geht es auch mehr um den Ton. Paulus, berufener Apostel Christi Jesu, achso, bei denen war das damals so, was wir am Ende eines Briefes schreiben, ne? Also alles Liebe Sven oder irgendwie sowas, ne? Das haben die am Anfang hingeschrieben, das war damals so, ist ja auch irgendwie ganz nett, wenn man nicht bei einem mehrseitigen Brief erstmal nach hinten blättern muss, wer schreibt da gerade. Paulus, berufener Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen und Sosthenes, der Bruder an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die in jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also er schreibt den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen. Also wenn er uns einer so einen Brief schreiben würde, ja? Also lieber heiliger Sven, ja? Und berufener heiliger Sven. So, und dann würde er weiterschreiben. Und dann würde ich denken, jetzt kommt irgendwie was Nettes. Aber dieser Sven hier, diese Gemeinde in Korinth, ist nicht nett. Diese Gemeinde ist eine real existierende Gemeinde mit abgrundtiefen Kratern im Innern mit Riesenproblemen. Probleme bei den einzelnen Leuten, Probleme im Miteinander, Probleme insgesamt, Probleme, Probleme, Probleme. Und an diese Gemeinde schreibt Paulus an die Heiligen. Also wenn er das denen schreibt, dann darf er das im Großen und Ganzen auch uns schreiben. Also liebe heilige Gemeinde zu Bramfeld, ja? Ihr seid Heilige, wenn ihr zu Jesus gehört. Und dieses Gehören ist manchmal ein sehr, sehr dünnes Band, aber weil Jesus dieses Band hält, wird es reichen. An die Heiligen. Und was schreibt er denn diesen Heiligen? Und jetzt möchte ich mit euch durch diesen Text gehen, Vers 4 bis 9. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen. Für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Er guckt sich die korinthische Gemeinde an, hat von denen viel gehört. Ich bin in dieser Gemeinde jetzt sehr, sehr lange unterwegs. Ich habe auch viel gehört. Bei vielen von euch könnte ich mich jetzt hinsetzen und wir könnten ein paar Minuten über Sachen reden, die ich irgendwie mal verbockt habe, die ihr verbockt habt, irgendwie so. Nur dann können wir, also da würden wir jetzt ein paar Stunden mit verbringen, so Person für Person für Person für Person für Person, ja. Und jetzt sagt er, ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Also das Erste, was uns hält, ist, dass Gott uns erkannt hat als Sünder. Dass Gott uns erkannt hat als Menschen, die es nicht auf der Reihe haben. Die es nicht komplett auf der Reihe haben. Wir machen Dinge richtig falsch. Wir reißen die Latte. Wir genügen unseren eigenen Ansprüchen nicht. Wir genügen nicht den Ansprüchen der anderen. Und das Entscheidende ist, wir genügen Gottes Ansprüchen nicht. Wir genügen Gottes Ansprüchen nicht. Und dann kommt Gott in Jesus Christus und gewährt uns in diesem Jesus Gnade. Begnadigen, das ist ja eine Begrifflichkeit, mit der wir kaum noch zu tun haben in unserer Gesellschaft. Aber es ist bis heute so, dass der Bundespräsident das Recht hat, einen verurteilten Straftäter in Deutschland zu begnadigen. Wir wissen das von amerikanischen Präsidenten, das ist immer so das allerletzte, was sie meistens tun, bevor sie in den Ruhestand gehen. Ja? So in den letzten 24 Stunden werden denen nochmal Papiere vorgelegt und dann überlegen die so bei so ein paar Leuten, ob sie jetzt nicht mit einem Federstrich nochmal ihren Namen drunter setzen. Bei uns sind die da ein bisschen, da gibt es eine Beratungskommission und. Ne? Das läuft bei uns alles nicht ganz so senkrecht von oben. Aber das genau ist passiert. Wir sind schuldig vor Gott, wir sind schuldig voreinander, wir sind schuldig vor uns selbst. Und Gott hat sich entschieden, weil wir ihn darum gebeten haben, Gott hat sich dafür entschieden, uns zu begnadigen. Er hat sich entschieden, die Korinther zu begnadigen, zu sagen, ich werde dich nicht verurteilen. Und was immer andere für ein Urteil über dich gesprochen haben, welches Urteil du selber über dich gesprochen hast, welches Urteil du auch immer von mir, deinem Gott, eigentlich zu erwarten hättest, du bist begnadigt. Du musst nicht zusammenzucken, wenn der Polizist vor der Tür steht, weil du bist begnadigt. Du musst nicht zusammenzucken, wenn irgendwelche ganz heiligen Leute in der Gemeinde dir gegenüberstehen. Du bist begnadigt. Du musst dich nicht fragen, wenn du hier drin sitzt, darf ich hier sein? Niemand von der korinthischen Gemeinde bei all dem, was sie nicht auf die Reihe gekriegt haben, musste Angst haben, dass die Gnade nicht reicht. Eine Gnade, die in Christus Jesus ist, dass Jesus mit mir mit meiner ganzen Existenz ans Kreuz gegangen ist und meinen Tod gestorben ist. In ihm, in diesem Jesus, seid ihr reich in, nochmal von vorne, in ihm seid ihr in allem reich gemacht worden. In allem Wort und aller Erkenntnis. Ich habe mir das in verschiedenen Übersetzungen angeguckt, habe es mir nochmal im Griechischen angeguckt. Es gibt Übersetzungen, es gibt Übersetzungen, die hadern mit dem ursprünglichen Text und versuchen, den so ein bisschen zu glätten. Die versuchen, das so zu übersetzen, dass sie sagen, ihr seid in allem reich gemacht worden, nämlich in allem Wort und aller Erkenntnis. Aber hier steht tatsächlich eine simple Aufzählung. Paulus sagt, ihr seid in allem reich gemacht worden und er könnte hier einen Punkt setzen. Ich weiß nicht, wie reich du dich fühlst. Paulus schreibt diesen Leuten in Korinth, schreibt uns in Bramfeld, dass wir Zugang haben zu Gottes Konto. In allem reich gemacht. Und dann geht er weiter und sagt, in allem Wort und aller Erkenntnis. Er sagt, ihr habt, ich benutze jetzt mal die Formulierung, die in einem Kinderlied vor vielen, vielen Jahren mal reingetragen worden ist in unsere Gemeinde, ne? Wir haben an unserem Herzen Ohren bekommen und können Gott hören. Wir haben Augen bekommen, mit denen wir Gott sehen können. Und jetzt müssen wir irgendwie damit umgehen, was wir da alles hören und was wir da alles sehen. Und das greifen wir nicht alles völlig, aber erst einmal ist es uns geschenkt. Wir haben in Jesus Zugang zu allem Wort und aller Erkenntnis. Jeder von uns, also die Erwachsenen ein bisschen schlechter, die Kinder ein bisschen besser, aber jeder von uns kann Gott hören und kann Gott sehen. Jeder von uns. Wenn du das denn willst, wenn du denn sagst, ich will zu Jesus gehören. Und da ist richtig von Reichtum die Rede. Wie denn das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist. Das ist eine ganz doofe Formulierung. Wie denn das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist. Wie nämlich Christus unter euch bezeugt worden ist. Wie eben Jesus unter euch erzählt worden ist. Und es hat in uns was entzündet. In uns ist was aufgeflammt und hat gesagt, Jesus. Er ist der Grund, warum wir uns wohlfühlen können. Er ist der Grund, warum wir nicht Furcht haben müssen vor dem Heute, vor dem Gestern und vor dem Morgen. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe, Mangel, das steht im Griechischen Charisma und es gibt es als theologischen Begriff, Gnadengabe, so ist es hier übersetzt worden. Das kommt im Korintherbrief vor, das wird euch die nächsten Tage begegnen, wo die Rede davon ist, dass durch den Heiligen Geist Gott in Menschen so wohnt, dass er auch in uns, ich nenne es jetzt mal Werkzeuge, bereitstellt, dass wir in der Lage sind, Dinge zu tun, die wir ohne Gott nicht tun können. Dass von uns Dinge ausgehen, die ohne Gott niemals von uns ausgehen könnten. So hat es hier diese Übersetzung gefasst. Aber erstmal steht da Charisma als Begriff und kann einfach auch nur als Geschenk übersetzt werden. Da habt ihr an keinem Geschenk Mangel. Ich könnte auch ganz simpel sagen, euch mangelt an nichts. Während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Das ist doch ein komisches Ding. Also wir haben Jesus. So sagt das Paulus hier. Wir haben Jesus. Und wir sehen und wir hören. Und jetzt sagt er hier, wir warten darauf, dass er sich offenbart. Das ist die Spannung, die unser Christsein erfüllt. Das ist die Schwierigkeit, die wir haben, wenn wir irgendwie reingehen in unsere Büros und mit unseren Kollegen über Jesus reden, dass wir ihn Jesus nicht auf den Tisch setzen können. Wir können auch nicht sagen, du, also morgen früh 9.15 Uhr, Mönckebergstraße, die und die Ecke, ne, kannst du mal mit ihm reden. Wir kriegen ihn nicht präsentiert, wir kriegen ihn auch uns selber nicht, wir kriegen ihn nicht gegriffen. Nicht gegriffen im Sinne von, wir können ihn in irgendeine Box stecken, in irgendeine Tüte und durch die Gegend tragen. Wir haben ihn auch noch nicht völlig begriffen. Wir versuchen, ihn kennenzulernen und dass dieses Kennenlernen tiefer und tiefer und tiefer wird. Und diejenigen von uns, die ein bisschen längere Beziehungen leben, die wissen, das hört ja nie auf. Das hört ja nie auf. Und wenn dann unser Gegenüber, der Herr der Herren und der König der Könige ist, der lebendige Gott, dann ist dieses Kennenlernen noch ein bisschen komplexer. Wer sind denn wir, dass wir Gott begreifen? Und Paulus sagt, wir warten auf den Tag, wir warten auf die Stunde, wir warten auf die Minute, wo wir Gott gegenüberstehen von Angesicht zu Angesicht. Wo einfach die Dinge so sind, wie sie sind. Wo Gott uns erkennt und wir ihn erkennen, wo alles offenbar ist, alles klar ist, wo nichts mehr gesagt werden muss. Wir alle haben diese Sehnsucht in uns. Wir werden damit geboren. Wir werden damit geboren, so geliebt zu werden, wie wir sind. Und so erkannt zu werden, wie wir sind. Diese Sehnsucht ist in uns, weil diese Sehnsucht einen Tag, eine Sekunde haben wird, da wird sie gestillt sein, nämlich vor dem Angesicht Gottes. Etwas, was kein Mensch so leisten kann. Auch wenn wir uns das ersehnen von einem Menschen. Wir warten auf das Offenbarwerden Jesu Christi, der euch festigen wird, der euch festmachen wird, der euch stark machen wird. Man könnte sagen, der Beton reingießt in eure Fundamente, der euch festigen wird bis ans Ende. Dieses Ende ist für Paulus das Ende der Geschichte, aber Ende ist auch ja unser eigenes Ende. Irgendwann stirbt der ein oder andere von uns. Der euch festigen wird bis ans Ende, sodass ihr untadelig seid. Man kann nichts Schlechtes über euch sagen an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Was hält uns? Was uns hält, ist Gottes Treue. Das ist ja ganz witzig. Ne? Wir geben Gott die Hand und sagen, ich will zu dir gehören, gib mir bitte deine Hand. Und ein Teil des Reifens in Christus ist, dass wir irgendwann mal begreifen, dass wir uns die Hand, dass wir uns noch an den Händen halten, dass das nichts mit meiner Kraft zu tun hat. Wir sind nicht noch verbunden, weil ich ihn festhalte, sondern wir sind mit ihm verbunden, weil er mich einfach nicht loslässt. Meine Kraft ist häufig schon lange am Ende. Es gibt diese Momente, da geht von uns nichts mehr aus. Da ist keine Kraft mehr in uns, keine Energie, kein, was ich noch so tun kann und was ich noch so Gott bringen kann oder will und was ich ihm noch sagen will. Manchmal ist da nur noch stumme Kraftlosigkeit. Und dann hält er mich immer noch fest. Und das ist gut, wenn man das irgendwann mal erkennt, dass man merkt, dass wir einander festhalten, Gott und ich. Das ist Gottes Schuld. Das ist Gottes Ding. Das ist gar nicht mein Halten. Das ist ein gutes Gefühl, dass ich auch Gott halte. Und zwischendurch tue ich das ja auch. Aber eigentlich geht es darum gar nicht. Manche von uns, glaube ich, haben wirklich Angst davor, Gott mal loszulassen. Paulus sagt, Gott ist treu. Du magst in deinem Leben eine Menge Geschichten gesammelt haben, wo Menschen untreu waren, wo vielleicht liebe Mitchristen untreu waren, wo vielleicht Familie untreu war, wo Freunde untreu waren, wo Arbeitgeber untreu waren. Und jetzt kommt Paulus und sagt, dem schlichten Wort, er ist treu. Der schränkt das überhaupt nicht ein. Und das ist schön, dass er das hier reinschreibt an diese Gemeinde in Korinth, weil wenn man jetzt die nächsten Kapitel liest, dann sagt man sich, hey Paulus, könntest du nicht das erste Kapitel noch mal ein bisschen revidieren, ein bisschen einordnen so in das... Nein, er schreibt an eine Gemeinde, der er jetzt über Kapitel hinweg alles Mögliche sagt, was bei ihnen Mist läuft. Und was sie ändern sollten und müssten und was anders aussehen sollte. Und er redet einfach nur von dem guten Werk Gottes, das er an uns tut. Er macht es gut. Er macht es einfach gut. Gemeinde ist ja so ein merkwürdiges Gebilde. Also ich bin da ganz dankbar für, wer immer der arme Kerl war, dem das vorhin passiert ist, ne? Bei diesem Lied, wo dann die Musik aufhört und es a cappella gesungen wurde, ne? Da hat einer zu früh bei dem Kommen eingesetzt. Ne? Ich war ganz dankbar dafür. Gemeinde wimmelt ja von irgendwelchen, man lernt ja mit sich miteinander zu verhalten. Ja? Also wer mal irgendwo in einen Verein reinkommt, wo irgendwie seit 10 Jahren die Leute miteinander Hockey spielen oder seit 10 Jahren miteinander klöppeln oder seit 10 Jahren miteinander keine Ahnung was machen. Ja? Da gibt es so viele so ungeschriebene Verhaltensweisen, wie man sich so miteinander verhält. Ja? Und das, also soziologisch betrachtet ist das ganz niedlich, aber wenn man eigentlich Teil davon sein will, ist das ja auch echter Stress. Und ich, also so unmusikalisch wie ich bin, ne, ich weiß, dass mich die ersten Jahre tierisch gestresst hat, irgendwie so die Einsätze zu finden. Und ich habe auch so eine laute Stimme, das hört ja jeder bei mir sofort, wenn ich daneben haue. So, ne? Also, ne, das, also, oh, ne? Und das war nur das Singen. Also, wie schaffe ich es, wenn ich hier durch diese Tür reinkomme, in Beziehung zu Leuten zu treten? Wie schaffe ich es, dass Menschen, die ich nett finde, mich vielleicht auch nett finden? Wie kriege ich das hin, dass ich ehrlich vor jemandem werde, obwohl ich eigentlich Angst davor habe, ehrlich zu werden? Wie kann ich damit umgehen, dass andere Leute ehrlich vor mir werden und ich will das vielleicht gar nicht hören? Wie kriege ich das alles hin? Das ist erstmal, das ist nichts Geistliches. Das sind Menschen. Herzlich willkommen in einem hochkomplizierten Gebilde. Also wenn wir jetzt hier so kleine Strichelchen zeichnen würden, so wer mit wem wie verbunden ist, ja, also der Rechner ist noch nicht gebaut, der das darstellen kann. Und jetzt kommt man hier rein, als normaler Mensch, und oder man ist hier schon drin als normaler Mensch und muss damit irgendwie zurechtkommen. Ich will dich heute einladen, finde ein Ja zu der real existierenden Gemeinde. Nicht zu dem, wie du sie dir wünschst. Ganz versprochen, die wird nie erscheinen. Die Gemeinde, die du dir wünschst, die wird es nie geben. Versprochen. Ja. Auf den Punkt! Du bereitest dir Lob aus dem Munde der Säuglinge, heißt es in dem Psalm. Sehr schön. Also wenn dein inneres Kind jetzt aufgeschrien hat, das war der Ausdruck. Sehr schön. Wir werden nie etwas miteinander kreieren, das halbwegs perfekt ist. Alles, was wir hinbekommen, ist, dass wir etwas kreieren, von dem Gott sagt, es ist perfekt. Und wir denken, das kann nicht sein. Wir würden am liebsten zu Gott gehen und sagen, ey Gott, guck doch mal richtig hin. Guck dir das mal an. Und Gott sagt, meine Heiligen, meine Geliebten, meine Begnadigten, ihnen bin ich treu. Das ist jetzt komisch, wenn man gegenüber Gott anfängt, über die Gemeinde zu klagen, dann hat er so ein komisches, der guckt einen an und du merkst, der versteht mich nicht. Und das auszuhalten, das, was ich sehe und was ich nicht sehe und was ich sehne und was ich manchmal erfüllt bekomme und manchmal nicht, damit umzugehen, dass ich manchmal das gerne testen wollen würde, wie lieb mich die Leute haben und dann vielleicht sogar bestätigt zu bekommen, dass die mich nicht lieb haben. Und dann die Aufforderung Gottes, die einfach sagt, liebt. Das ist schwierig. Herzlich willkommen im real existierenden Miteinander. Herzlich willkommen. Wenn ihr den Korintherbrief liest und in diesen Tagen da über all diese Gemeinde so rübergeht, dann betet doch auch einfach für unser Miteinander. Und betet für euer eigenes Herz. Betet für euer eigenes Herz, dass ihr ein Teil einer Gemeinschaft seid. Ehrlich, auf dem Weg zum Offenbarwerden Jesu Christi, festgehalten vom lebendigen Gott, eingebettet in die Gnade. Und manchmal ist es ja einfach das ganz verzweifelte Gebet, das sagt, ach Gott, lass mich doch wenigstens heute nicht völlig versauen. Hilf mir. Ich bete mit uns. Jesus, du bist der Weg und die Wahrheit, das Leben, unsere Gerechtigkeit, unsere Heiligung, unsere Weisheit, unsere Erlösung. Du bist das lebendige Wort. Jesus, wir wollen dich mehr und mehr erkennen. Wir wollen dich genießen und uns an dir freuen. Und wir danken dir, dass du unser Fundament bist, der Gott, der uns hält. Jesus, dass du uns festhältst, danke dafür. Und ich möchte dich für mich bitten und für uns bitten, dass es uns immer wieder gelingt, Menschen mit deinen Augen zu sehen. Mit deiner Liebe, mit deiner Gnade, mit deinem wohlwollenden Blick. Wir bitten das für uns, dass etwas von der Vaterliebe Gottes auch in uns lebt und Ausdruck findet. Ich möchte jetzt auch nochmal besonders bitten für die, die Schmerzen haben in ihrem Herzen, die umgehen mit Enttäuschungen, mit Bitterkeit. Ich bitte dich für die, die das von außen hier einfach mitbringen und die, die das hier in unserer Mitte erfahren haben, Herr, sei gnädig. Sei du der Hirte unserer Seelen. Ja.